Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge des IOK-Experten-Podcasts. Mein Name ist Cora Blanken und die Technik macht mein Kollege René von der Haar. Willkommen.
Ja, guten Tag.
Vor der Agentur Medienweite, genau. Wir sitzen heute wieder im ICO, wie bei unserer Vorstellung dieses Podcasts, haben unser Rollköfferchen mitgebracht, haben unsere Mix aufgebaut, René seine Technik da, wir haben ein dickes Kabelknäuel auf dem Tisch. Aber wir stellen in diesem Podcast die geballte Expertenkompetenz aus den IOK-Mitgliedsunternehmen vor und wir haben heute zu Gast deshalb Axel Balzer von Datatronic. Hallo Axel.
Hallo Cora. Hallo René.
Hi.
Axel, du bist Geschäftsführer bei Datatronic, einem IT-Haus, das seit 32 Jahren am Markt ist und sich bereits seit 20 Jahren mit Sprachverarbeitung beschäftigt. Als ich dich angerufen habe und dir von dir erzählt habe, hier, wir machen Podcast, IOK und magst du nicht vorbeikommen und was erzählen, hast du gesagt, jo, auf jeden Fall und Podcast cool. Warum?
Ja, ich denke, das ist der Weg der Kommunikation der Zukunft. Wenn wir ein paar Jahre zurückgucken, da haben wir Fernsehen geschaut, wir haben Nachrichten gehört und zwar dann, wann sie kamen. Das heißt, wer Kinder hat, weiß das, die gehen nicht auf Kommando ins Bett, sondern da musste man dann halt die spätere Tagesschau dann schauen, weil man sie wieder verpasst hat. Heute bekomme ich das als Aufzeichnung zur Verfügung. Ich kann sie dann hören, wann ich das will und werde nicht getrieben nur der Medien. Und das ist, finde ich, eine sehr interessante Geschichte.
Das ist quasi on demand, ne? Also das haben wir auch schon gesagt. Podcast war eigentlich vor 10 Jahren schon mal irgendwie so eine Art Hype und dann wurde das auch gesagt, boah, das wird mega und so. Und dann klang das plötzlich ab und ich hatte so das Gefühl, es musste erstmal Video on demand vorziehen, damit jetzt quasi Radio on demand kommt, ne?
Ja, René? Irgendwie wollten die Leute das noch nicht. Also dieses lineare Fernsehen, was es ja damals oder heute immer noch gibt, das war irgendwie noch da in den Köpfen und dass es dann nicht lineares Audiomedium gibt, das war irgendwie noch nicht so ganz in den Köpfen.
Ja, da war der Zwischenschritt da, nicht? Also wir haben dann aufgezeichnet eine Zeit lang und dann eben zeitversetzt geguckt und ich glaube, dass das beim Radio ganz genauso geht oder beziehungsweise, dass ich dann auch die Informationen, die ich haben will, eben abonniere und ganz gezielt mir aussuche.
Ja. Ich mache mein eigenes Fernsehen, mein eigenes Radio. Das ist halt irgendwie ganz wichtig, ne?
Selbstbestimmt. Axel, ihr beschäftigt euch ja schon ziemlich lange eben mit der Sprachverarbeitung. Ihr habt entwickelt ein digitales Diktat. Vielleicht kannst du mal erzählen, was ist denn das? Was verbirgt sich dahinter?
Ja, also mir ist es sehr wichtig, dass wir immer von Sprachverarbeitung sprechen. Meisten verstehen unter Sprachverarbeitung Spracherkennung. Da möchte ich noch mal ein bisschen differenzieren. Ja, unser Produkt von Datatronic ist das Produkt High Speech. Wir sind im Bereich der Steuerberater, Rechtsanwälte unterwegs und versuchen dort das analoge Diktat durch das digitale Diktat zu ersetzen. Es gibt also immer noch sehr, sehr viele Installationen, wo Bänder genutzt werden zur Aufzeichnung. Da diktiert der Autor in eine Art Kassettenrekorder, in eine Stenorette sein Diktat, reicht dieses Band manuell weiter an sein Sekretariat und dort wird es abgeschrieben. Und diesen Weg kann man halt digitalisieren, indem man halt auf ein digitales Diktiergerät diktiert und dann die Audiodatei ins Sekretariat überträgt. Dann gibt es unterschiedliche Übertragungsmöglichkeiten, ob es das Internet ist oder einfach das lokale Netz. Und dann wird auf dem Sekretariatseite eben geschrieben. Herkömmlich geschrieben mit einem Fußschalter. Man kann also vorwärts, rückwärts spulen. Man kann unklar gesprochene Dinge nochmal genauer hören und das entsprechend abtippen. So, und der zweite Schritt ist dann, wenn wir schon das Audio-File im System haben, im Netzwerk haben, nun spricht da ja nicht viel dagegen, dieses auch zu erkennen zu lassen, automatisiert in Text umzusetzen. Das ist dann Spracherkennung. Nicht zwingend erforderlich im Workflow, aber ist eine Möglichkeit. Und ja, die Spezialität, das machen wir seit 20 Jahren. Ja, ich kann mich so an die erste Phase erinnern. Wir waren auf einer Messe eingeladen bei der DATEV und damals gab es noch Röhrenbildschirme. Alle hatten Röhrenbildschirme. Nur wir hatten als innovatives Unternehmen einen Flachbildschirm. Sehr groß damals.
Sehr teuer höchstwahrscheinlich.
Sehr teuer auch wahrscheinlich. Und den hatte man an exponierter Stelle. montiert an einem großen Kubus. Der Kubus, schätze ich mal, war so 4x4 Meter, also 4x4x4 Meter. Und da hing eben dieser Bildschirm. Und wir diktierten da hinein und einen Augenblick später, die PCs waren noch nicht so schnell, dass man online mitlesen konnte, ein paar Minuten später oder ein paar Sekunden später erschien dann der Text auf dem Bildschirm. Und es waren nicht wenige, die uns gefragt haben, sag mal, sitzt da einer in diesem Kubus, der das schnell abtippt? Aber das waren halt so die Startphasen und bei uns war es eben schon ganz wichtig, dass wir natürlich sprechen wollten. Also nicht jetzt eine Stottersprache, um etwas in Text umzusetzen, sondern ganz normal, so wie wir jetzt auch sprechen, bis hin zum Dialekt, dass also der Kölsche Jekt dann auch da hineinsprechen kann und das eben entsprechend erkannt wird. Und das ist hat ein paar technische Gründe, wie so etwas funktioniert. Mhm.
Was ich noch total spannend fand, ist, man könnte ja theoretisch, das hast du mir auch erklärt, man könnte theoretisch ja dem, nehmen wir jetzt mal eben den Rechtsanwalt, der diktiert da was rein, direkt sagen, hier, du diktierst das an deinem Computer rein und dann siehst du gleich hier, ich habe einen Fehler gemacht und dann kannst du den direkt verbessern, also der Rechtsanwalt selbst. Das heißt, man würde sich ja den Step sparen, dass man die Sekretärin dann da hat mit ihrem Fußschalter und so weiter. Du hast gesagt, ihr habt das extra die Möglichkeit geschaffen, dass das nicht sein muss, sondern dass es im Sekretariat bleibt. Und das fand ich total spannend, weil da geht's um Effektivität, ne?
Ja, klar. Jede Technologie sollte eine Effizienzsteigerung darstellen. Und so ist unser System auch zu verstehen. Das heißt, wir leben in erster Linie den Workflow. Der Autor diktiert etwas und gibt dieses Diktat ab ins Sekretariat und hat mit dem Rest überhaupt nichts zu tun. In dem Moment, wo er mitliest auf dem Bildschirm, anfängt Korrekturen durchzuführen, ist anders formatiert, macht er Dinge, die er vorher nicht getan hat, wird also ineffizienter. Das sollte nicht das Thema sein, sondern er sollte mit der gleichen Effizienz wie vorher auch arbeiten. Die Effizienzsteigerung bekomme ich im Sekretariat. Dort wird dann halt eben korrigiert und der Text formatiert und das Schreiben finalisiert, bis hin zum Briefmarke aufkleben. Und das muss man einfach so vor Augen für sich halten. Aber natürlich gibt es auch die Variante, dass ich ganz alleine für mich arbeiten will. Am Wochenende, ich habe keine Sekretärin und ich möchte jetzt ganz einfach mal eben die E-Mail loswerden. Das sind so Dinge, die können wir natürlich heute auch ohne weiteres abbilden mit den Technologien und den Geschwindigkeiten, die wir bei den Prozessoren haben.
Und das wird ja auch irgendwie immer mehr, das wird ja auch im privaten Bereich mehr. Ne? Also ich kenne kaum noch junge Leute, die tippen. Die sind ja eigentlich fast nur noch am ins Handy quatschen. Also ich meine, das ist ja auch im privaten Bereich ein Punkt, wo das total wichtig wird. Und manchmal entdecke ich mich auch, also ich persönlich, ich schicke die Sprachnachricht dann selten ab, aber ich diktiere dem Gerät dann auch, was es dann eben schreiben soll. Ne? Nur leider, wenn ich im Bus sitze, geht das gar nicht.
Ja, das ist okay, aber vielleicht auch an der Stelle, wir müssen mal überlegen, was wollen wir denn überhaupt mit der Sprache? Wir können heute sagen, dass wir ungefähr, vielleicht 5-mal schneller sprechen, als wir schreiben. Brauche ich denn überhaupt was Geschriebenes? Mhm. Das hat was mit Kommunikation zu tun. Sprache kann auch zur Steuerung genutzt werden, dass ich also Steuerungsbefehle abgebe. Das kennen wir vom Autofahren her, dass ich dort das Radio einschalte oder ähnliche Geschichten. Oder wir kennen es aus dem Haushalt mit Alexa, wo ich Funktionen auslöse über die Sprache. Sprache erkennen, also in Text umwandeln, ist etwas, wo ich hinterher auch diesen Text durchsuchen kann. Das heißt, ich kann nach Schlagwörtern hinterher suchen. Man stelle sich vor, ich bekäme alle E-Mails in Form einer Audiodatei. Wie sollte ich dann nach einem Schlagwort suchen, nach einem Begriff Vertrag beispielsweise als Jurist? Dann müsste ich mir ja alle Sachen durchhören nochmal, um zu dem Stichwort Vertrag zu kommen. Und das ist etwas, was wir eben heute mit Spracherkennung sehr gut abbilden können und dann eben auch solche Suchalgorithmen hinterher darüber laufen zu lassen.
Wenn ich mir das überlege, wenn ich alle meine E-Mails, Korrekturen zum Beispiel, Anpassungen, Kundenwünsche bekomme als Audiodatei, ich würde ja wahnsinnig werden.
Ja, aber das finde ich total den spannenden Punkt. Ich glaube, wir können theoretisch schon vieles mehr digitalisieren. Die Frage ist nur, ergibt es auch Sinn? Ja, also, und das finde ich an der Geschichte total spannend.
Ja, und dazu kommt natürlich auch noch die Schwierigkeit, mit der wir heute leben müssen. Die deutsche Sprache ist auch sehr vielfältig. und branchenspezifisch leider auch. Das heißt, ich bringe da mal ganz gerne so ein Beispiel, wenn der Biologe sagt, der gefangene Floh sitzt im Reagenzglas. Dann ist ja klar, der Floh sitzt halt nun mal im Reagenzglas. Und wenn jetzt der Jurist sagt, der gefangene Floh aus dem Gefängnis, dann ist auch klar, was gemeint ist. Nur beim Biologen sage ich, der gefangene Floh, da schreibe ich Floh groß und gefangen klein, weil der sitzt dann nun mal in dem Reagenzglas. Und beim Juristen, da gibt es schon zwei Möglichkeiten. Der gefangene Floh aus dem Gefängnis, gut, der ist abgehauen, schreibe ich gefangen groß und Floh klein. Der könnte natürlich auch Floh heißen. Also der gefangene Floh aus dem Gefängnis erzählt uns folgende Geschichte. Und dann wird dann Floh groß geschrieben. Das heißt, wir haben Besonderheiten in der jeweiligen Branche. Und das ist die Aufgabe unserer Spracherkennung heute, das entsprechend umzusetzen. Es werden also nicht einfach Wörter erkannt, sondern es werden Wortzusammenhänge, Wortfolgewahrscheinlichkeiten berechnet. Und das passiert eben, indem man juristische Texte vom Norden bis Süden, Westen bis Osten der Republik auf Wortfolgen hin untersucht. Und damit kann ich dann auch den Kölschen Jeck abbilden, der in seiner Art dort was von sich gibt und kann das dann eben entsprechend in Wörter eben umwandeln.
Irgendwann kann man dann filtern, irgendwie nach Alter, Wohnort, die eigene Sprache, aber das ist ja Zukunftsmusik.
Aber da macht man sich auch gar keine Gedanken drüber, ne? Wenn man so Spracherkennung hört, denkt man, ja, der nimmt jedes Wort und tippt das dann ab, ne? Aber sowas ist natürlich, ist ja Wahnsinn.
Ja, und gerade in Deutsch ist das komplex, ne? Ich glaube, in Englisch ist das nicht so extrem komplex, weil da hast du ja letztlich alles klein geschrieben, ne?
Das ist nicht nur die Groß-Kleinschreibung, aber es ist tatsächlich so, wir haben ungefähr das Doppelte an, Wörtern, die wir benutzen in Deutschland wie in England oder USA. Naja, also wir benutzen tatsächlich so 4.500 Wörter als normal denkender Mensch. Bildzeitung kommt, glaube ich, mit 500 klar, aber im Endeffekt ist das so.
Oder und andere Zeitungen.
Danke, René.
Stimmt, wir müssen ja hier mal.
Ja.
Und jeder nutzt vielleicht andere 4.500 Wörter. Also René, du nutzt andere 4.500 Wörter, als ich sie benutze.
Ich nutze auch nur 2.000.
Okay. Und so ist es halt also auch in den Branchen sehr, sehr unterschiedlich. Und heute hat so ein Wörterbuch durchaus 300.000 Wörter. Aber wie gesagt, die branchenspezifische Seite sollte man dabei nicht außer Acht lassen. Das ist heute so.
Ja.
Also wenn ich in die Zukunft schaue, dann heißt es, ich will gar nicht mehr Sprache erkennen, sondern ich will Sprache verstehen. Ich will wissen, was der da meint und wie kriege ich das raus, indem ich eben Wissensdatenbanken dahinter lege. Im medizinischen Bereich kann man sich das schon sehr schnell vorstellen, wenn man sagt, dass der Arzt irgendwo eine Medikation ausspricht und sagt, du brauchst am Tag 50 Aspirintabletten, dass dann schon hinterfragt wird, 50 kann doch gar nicht sein, das passt nicht zu der üblichen Medikation, da muss irgendwo was böser Hintergedanke da sein und es entsprechend dann eben korrigiert. Das ist sehr weit in die Zukunft geschaut, vielleicht aber auch nicht so weit. Da muss man mal sehen, was in den nächsten Jahren da noch kommt. Aber das ist Zielsetzung und da reden wir auch schon einige Jahre drüber, Sprache eben halt zu verstehen.
Wir haben im letzten in der Vorstellung unseres Podcasts schon mit Norbert Schmidt besprochen, dass diese Zeiten, wo sich was verändert, dass diese Sprünge immer schneller gehen. Ne? Man kann ja echt dabei zugucken, wie sich was verändert. Das ist schon krass. Ja.
Das ist also, hat was auch dann mit Akzeptanz zu tun. Also vor 20 Jahren waren wir mit unserem Highspeech noch diejenigen, die was ganz Dolles machten. Heute nutzt jeder Siri und Google und für Spracherkennung und das hat die entsprechende Akzeptanz. Wir haben auch Fachkräftemangel in den Anwaltskanzleien, extrem. Gibt es also relativ wenig RIFA, also Rechtsanwaltsfachangestellte. Und da hilft natürlich dann eine Spracherkennung auch, mehr Effizienz in das Sekretariat hineinzukommen.
Ja, das ist auch so ein Punkt. Ne? Wir reden häufig davon, wie ist das mit der Digitalisierung? Schafft die jetzt Arbeitsplätze, streicht die Arbeitsplätze oder passt sie sich eigentlich vielleicht sogar unserer Wirtschaftssituation an, ne?
Sie verlagert es vielleicht etwas.
Ja, ja, genau, so um die Richtung. Ja, eine kurze Frage, die habe ich nämlich auf meinem Zettel stehen. Wurdet ihr am Anfang so ein bisschen belächelt? Also ich muss mal aus dem Nähkästchen plaudern, ich hatte mal jemanden, der gesagt hat, das mit dem Internet setzt sich nicht durch.
Ja.
Also ich glaube, er hat es vielleicht gar nicht so gemeint, wie er es gesagt hat, aber es war ganz witzig.
Ja, ich hatte ja, oder eingangs haben wir drüber gesprochen, dass wir das seit 20 Jahren machen. Tatsächlich 99 war ich auf das erste Mal auf der CeBIT damals mit Philips und Grundig auf dem Stand und habe dort Sprachverarbeitung, Spracherkennung auch gezeigt. Ich habe aber das erste Mal Spracherkennung verkauft, das war 1993 oder 94. Mhm. Damals gab es von IBM eine Spracherkennung, das war so eine Stottersprache, da musste man ganz einzelne Worte sagen und damals waren auch wirklich diese Worterkennung, nicht die Phonemerkennung beziehungsweise die Wortfolgewahrscheinlichkeit dahinter und und diese Stottersprache funktioniert entsprechend auch nur sehr eingeschränkt und das hielt sich sehr, sehr lange und das hängt wiederum mit der Technologie zusammen, dass also die Prozessoren einfach zu langsam waren, um Sprache schnell umzusetzen in Text. Und das haben wir damals so gelöst, also vor 20 Jahren, dass wir diesen Zeitversatz hatten. Das heißt, es wurde erst aufgezeichnet, dann zur Erkennung gegeben und ob der Erkennungsprozess jetzt doppelt so lange brauchte wie meine Stimme, ist ja egal, wenn ich das Ganze ins Sekretariat übertrage. Die wissen ja nicht, dass ich das gerade eben diktiert habe, die können das auch 5 Minuten später bekommen. Ja. Und diese Zeit wurde genutzt eben mit dem Prozessor in dem PC, das in Text umzuwandeln. Das haben viele nicht gesehen, die wollten also Online-Spracherkennung haben und deswegen wurden wir belächelt, ja.
Okay, aber das hat sich jetzt erledigt, ist wahrscheinlich.
Naja, in einigen Köpfen ist es noch, es wird immer noch gezweifelt. Interessant ist auch, dass wenn man auf Kongressen ist, wo es zu diesem Thema zum Beispiel Hardware gibt, Diktiermikrofone, Fußschalter und Ähnliches, dann kommt man ja mit Wettbewerbern auch zusammen. Die nutzen die gleichen Mikrofone vielleicht und haben eine andere Technologie dahinter. Aber wir reden eigentlich nicht mehr über die Güte der Spracherkennung. Die müsste eigentlich so eben an die 99% und auch darüber hinaus kommen. Sondern wir reden immer nur noch über die Frage, wie schnell bin ich da, dass ich den Text fehlerfrei erkenne. Und das bedeutet Training. Das bedeutet, dass ich unbekannte Wörter dem Namen, Straßennamen beispielsweise, aber auch Mandantennamen dem System beibringe. Und das ist in unserem System eben absolut ins Sekretariat ausgelagert. Man kann es natürlich auch selber machen, aber eigentlich sollte das Sekretariat machen. Ja, und das habe ich bei anderen Systemen halt nicht, sondern da muss also der Autor auch gleichzeitig dann dafür Sorge tragen, dass das System sich verbessert.
Gecoacht wird quasi.
Ja.
Ja, mega spannender Einblick mal in dieses Feld. Wir stellen ja eben in dem IOK-Experten-Podcast die Experten aus unserer Region vor. Also hier jetzt mal wirklich ein Produkt der Zukunft, aber auch eben schon der 20-jährigen Vergangenheit. Total spannend, Axel. Ich würde ganz gerne einmal zum Schluss meine obligatorische Frage stellen zum IOK-Netzwerk. Warum seid ihr denn da Mitglied mit Datatronic und was findest du denn so toll daran?
Naja, einiges hat ja in der vorherigen Folge der Dr. Norbert Schmidt schon gesagt und ich möchte das eigentlich natürlich unterstreichen. Das Networking ist für uns etwas sehr Interessantes und Wichtiges und der Austausch mit anderen IT-Unternehmen ist auch sehr interessant, auch wenn wir Wettbewerber manchmal sind, aber so haben wir doch auch gemeinsame Interessen. Denken wir mal an die infrastrukturellen Probleme, die wir hier haben bei der Vernetzung. Aber es gibt ja auch branchennahe Bereiche. Wir haben im Vorstand alleine 2 Juristen. Der Professor Hellwege von Schindhelm als auch der Christian Herrmeier von Rudel Schäfer sind beides Spezialisten in ihrem Bereich. Und ich als Unternehmer habe natürlich meinetwegen gesellschaftsrechtliche Fragen, die ich gerne gelöst haben möchte, oder aber auch IT-rechtliche Fragen.
Oh ja, da kommt immer viel dazu.
Naja, wenn wir einen Vertrag machen, einen Wartungsvertrag oder ähnliche Geschichten, dann bedarf es da auch der Unterstützung. Und die bekomme ich halt auch aus diesem Netzwerk heraus. Da sitzen Leute, mit denen man sich unterhält und wo man genau weiß, dass die diese Fachkompetenz eben mitbringen. Und das ist ein sehr, sehr spannender Bereich. Und naja gut, das Networking, die tollen Vorträge, die Verbindung zur Hochschule, das wurde alles schon genannt. Auch wir haben Diplomarbeiten oder auch Bachelor-Masterarbeiten mit der Hochschule gemacht und alles eben über dieses IOK-Unternehmensnetzwerk. Eine ganz tolle Einrichtung, muss ich sagen. Und deswegen unterstütze ich die gerne.
Und bist sogar Vorstandsvorsitzender. Aber Dankeschön. Natürlich auch Unternehmer. Vielen Dank an dieser Stelle für den Einblick. Ich glaube, das war eine super tolle Werbung jetzt nochmal.
Definitiv.
Auch für das Netzwerk. Wir hoffen, wir haben uns auch beworben, bei allen Hörern und Hörerinnen den Podcast zu abonnieren. Und freuen uns auf die nächste Folge. Vielen Dank nochmal, Axel, dass du da warst. Danke, René, für die Technik.